Zentraljapan, Präfektur Aichi, nahe der 2,5 Millionen Stadt Nagoya, Expo 2005, Mitte September. Ein Chaos. 250.000 Besucher allein an diesem Sonntag. Doch der Transport der Massen klappt reibungslos, diszipliniert. Das Chaos entsteht eher durch die Unzahl der Angebote. Seit März 2005 präsentieren hier 120 Länder ihre Kulturen. Von Angola bis Sri Lanka, von Deutschland bis zu den Fidschi-Inseln. In 7000 Veranstaltungen stellen 50 private Organisationen und 10 der größten japanischen Konzerne ihre Ambitionen und Visionen vor. Vom Deutschen Umwelt- und Naturschutzbund bis zur kambodschanischen Kampagne gegen Landminen, von Hitachi bis Toyota. Wohin zuerst? Was müssen wir unbedingt sehen? Das Chaos, merke ich, herrscht vor allem in meinem Kopf. Warum bin ich hier, vor Ort? Sämtliche Informationen über exotische Länder, übermächtige Konzerne, futuristische Technologien, Umweltschmutz inklusive Weltuntergang hätte ich bequem daheim aus Zeitschriften, Fernsehen, Internet downloaden und im Gehirn abspeichern können. Warum die Expo 2005 noch live erleben? Für mich wird die Antwort erst klar, nachdem ich mich 3 Tage lang persönlich durch das Chaos hindurchgefressen habe. Eine erste Orientierung am Westeingang. Eine freundliche junge Dame an einem Auskunftsschalter. Ihre Bewegungen sind etwas hakig.
Good afternoon. Welcome to the World Exposition Aichi. What is your question?
I'm looking for the media center. Can you guide me there?
I can't hear you. This place is too noisy. Next person, please.
Die Empfangsdame ist ein Roboter. Ein Auskunftsroboter, der gesprochene Sprache erkennt und dann auf Japanisch, Koreanisch und Englisch Auskunft gibt. Wenn er denn versteht, was ich frage.
Where is the German pavilion?
The pavilion of the Federal Republic of Germany is in Global Common 3. Next person, please.
Beim 5. Anlauf klappt's. Erstes Ziel, der Pavillon des größten japanischen Autoherstellers, Toyota. In die weite Arena rollen gemessen langsam die modernsten Roboter der Welt, entwickelt von Toyota. Ihre Körper sind silbrig-metallen, etwas kantig, aber doch erkennbar humanoid. Und dann musizieren die Roboter. Einer bläst aus seiner elektronischen Lunge in eine echte Trompete vor seinem künstlichen Mund. Andere spielen Tuba, Posaune, Bass, Schlagzeug. Nichts kommt vom Playback-Band. Die Roboter spielen live. Soweit also sind die Japaner in der Entwicklung menschenähnlicher Roboter. Verantwortung dafür trägt bei Toyota unter anderem der Senior General Manager Takagi Soya.
Toyota war, wie ich gesagt habe, ein bisschen
Unsere musizierenden Roboter zeigen, dass Roboter wie Menschen handeln und Werkzeuge benutzen können. Man kann Roboter also in Zukunft als Assistenten im Haushalt oder Büro oder einer Fabrik verwenden. Japan steht zudem vor dem Problem einer alternden Gesellschaft. Deshalb sollen Roboter auch behinderte Menschen unterstützen oder Ältere, die nicht mehr gut laufen oder schwer tragen können. Roboter könnten aber auch bei Katastrophen, etwa Erdbeben oder Großfeuern, eingesetzt werden.
Manager wie Takagi Soya zeigen der Welt stolz, was Japan heute wissenschaftlich und wirtschaftlich leistet. Das ist eines der Motive, nicht nur der Expo 2005. Alle Länder, die seit nunmehr 154 Jahren Weltausstellungen ausrichten, wollten international Eindruck machen. Modernste Technik zeigen, Wirtschaftspotenz, Macht.
Wichtig war erstmal im 19. Jahrhundert bei der ersten Weltausstellung in London 1851, dass sich Großbritannien präsentieren wollte der Welt als das am stärksten industrialisierte Land und Zukunftsentwürfe zeigen für das Industriezeitalter.
Wolfram Kaiser ist Historiker und lehrt als Professor für europäische Studien an der Universität von Portsmouth, Großbritannien. Er hat die Daten sämtlicher 67 Weltausstellungen gesichtet, verglichen. Die Themen und Motive dieser, wie er sagt, Welt im Dorf. Und ihre Wahrzeichen. Etwa das Machtsymbol der Londoner Weltausstellung von 1851, den Kristallpalast. Frankreich versuchte 38 Jahre später, London zu übertrumpfen, indem es zu seiner Weltausstellung 1889 den stählernen Eiffelturm errichten ließ. Belgien steuerte 1958 sein Atomium bei, ein riesiges begehbares Modell eines Kristalls aus Eisenatomen, als Wahrzeichen des beginnenden Atomzeitalters.
Aber der Glaube an dieses Atomzeitalter, der war schon zu dem Zeitpunkt 1958 sehr umstritten und in vielerlei Hinsicht erschüttert. Und es liegt einfach an der Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Da wurde Technik zur Massenvernichtung von Soldaten eingesetzt. Das führte natürlich dazu, dass erstmals der Einsatz von Technik in dieser Form jedenfalls hinterfragt wurde.
Auf der japanischen Expo 2005 glauben einflussreiche Manager wie Takagi Soya an eine glückliche Zukunft für alle Menschen, durch Roboter und überhaupt durch Hightech. Dennoch betonen auch sie die Gefahren einer ungezügelten Hochtechnologie. Bestes Beispiel der Pavillon der Firma Mitsubishi. Außen eine 200 Meter weite Spirale, zweistöckig, mit Rasen bewachsen. Ein Symbol für die Unendlichkeit. Innen ein Trickfilm mit computeranimierten Tierungeheuern. Über allem die Frage, was wäre, wenn es den Mond nicht gäbe? Die Filmkamera jagt über heiße Wüsten der mondlosen Erde, kurvt halsbrecherisch durch gewaltige, zerbröckelnde Felsmassive, wird fortgeweht von ständig rasenden, orkanartigen Stürmen. Ein Tag dauert nur 8 Stunden, die Dunkelheit Ewigkeiten. Die Herrscher dieses kaum mehr blauen Planeten sind Saurier, Drachen und deren Beutetiere. Menschen sind auf dieser Erde nie entstanden. Mitsubishis Vision einer Welt ohne Mond folgt den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Astrophysikers Neil Commons, der sie 1993 in einem Buch veröffentlichte, allerdings ohne dass Normalmenschen dies ernsthaft wahrgenommen hätten. Der Generaldirektor des Mitsubishi-Pavillons, Naoyoshi Yamakawa, nutzte das Buch für seine Zwecke.
Earth's environment is made of fine balance of many kinds of things.
Im System Erde befinden sich viele Umwelteinflüsse in einem sehr empfindlichen Gleichgewicht. Entfernt man einen Teil, wie etwa den Mond, dann könnte das die feine Balance stören. Und vielleicht können wir Menschen dann nicht mehr auf der Erde leben. Viele unserer heutigen Probleme stammen von der Industrie. Und Industrie ist oft verknüpft mit neuen Technologien. Wenn wir also neue Technologien einführen, dann müssen wir unbedingt das Gleichgewicht der Umwelt bedenken.
Vorsicht, Mensch. Vorsicht, Mensch. Der Mitsubishi-Pavillon macht das Motto der Expo 2005 überdeutlich. Nature's Wisdom, Weisheit der Natur. Warum ausgerechnet das hochindustrialisierte Japan von der Natur lernen will, macht der stellvertretende Generalsekretär der Expo klar, Takashi Honjo.
In the 20th century, our society has developed. On the other hand, we left many, many problems to the earth.
Im 20. Jahrhundert hat sich unsere Gesellschaft zwar technisch weit entwickelt, aber viele Probleme haben wir der Nachwelt überlassen. Das geht im 21. Jahrhundert nicht mehr. Deshalb haben wir das Motto Weisheit der Natur gewählt. Lernen vom Vorbild der Natur. Im deutschen Pavillon zum Beispiel wird die raue Haut eines Hais als Vorbild für reibungsarme Badeanzüge verwendet. Und beim Bau von Flugzeugen folgt man der Form von Vogelflügeln. In Japan ist das Umweltbewusstsein leider noch sehr wenig entwickelt. Aber es nimmt zu. Und ich hoffe, dass diese Expo vielen bewusst macht, wie wichtig Umweltschutz ist.
So, I hope that this Expo will bring some key for many people to be conscious about the importance of environmental issues.
Mitsubishis Pavillon ist ein Beispiel für den vielerorts auf dieser Expo praktizierten Umweltschutz. Die meisten Materialien, aus denen Pavillons, Straßen und Brücken bestehen, können wiederverwendet oder recycelt werden. Gepresste Platten aus Gras und Baumabfällen, Stände aus Plastikflaschen und alten Kugelschreibern, zerlegbare Stahl- und Bambusgerüste. Wege und Pavillons werden durch künstliche Nebel gekühlt, die durch die hier subtropische Sonneneinstrahlung gewonnen werden. Strom erzeugen zahlreiche Solarpaneele. Busse und Bahnen fahren mit sauberem Wasserstoff statt Benzin. Schon frühere Weltausstellungen zeigten Alternativen zum Bestehenden auf, propagierten noch lange nicht allgemein akzeptierte Vorstellungen. So setzten etwa die Vereinigten Staaten auf der Expo 1937 in Paris den Diktaturen in Europa ihr Modell der Demokratie entgegen. Historiker Wolfram Kaiser erinnert an weitere neue Bewegungen in den Völkern.
Die Arbeiterbewegung zum Beispiel hat sich sogar konstituiert im Zusammenhang mit einer Weltausstellung. Die Zweite Sozialistische Internationale wurde 1889 in Paris gegründet. Und hier ging es darum zu sagen, diese Form der Industrialisierung wollen wir nicht, denn sie führt aus unserer Sicht zur Ausbeutung der Arbeiter, die wir eben bekämpfen wollen. Das war zum Beispiel eine Form des Widerstandes. Aber die internationale Frauenbewegung hat auch die Weltausstellungen genutzt, um ein anderes Bild der Frau als das, was auf den Weltausstellungen traditionell vermittelt werden sollte, zu vermitteln und dafür zu werben.
Die Welt spiegelt sich für 6 Monate in einem künstlich geschaffenen Dorf, zeigt sich, wie sie ist und wie sie vielleicht besser sein könnte, wenn die Menschen bereit sind zu lernen. Die Verantwortlichen der Expo setzen beim Lernen stark auf Unterhaltung. Das amerikanische Edutainment wurde Vorbild für Mitsubishi-Direktor Naoyoshi Yamakawa.
Those 20 million people come to Expo just to enjoy.
Die 20 Millionen Besucher der Expo kommen hauptsächlich, um Spaß zu haben und nicht, weil sie etwas über Umweltschutz lernen wollen. Deshalb wollten wir nicht zu wissenschaftlich sein, nicht zu sehr erziehen. Wir erwarten von den Besuchern also nicht, dass sie viel lernen. Aber vielleicht verstehen die Menschen durch unsere unterhaltsamen Shows ja doch ein wenig von unserer Botschaft.
Entertainment aber ist nicht alles. Unterhaltung in ihrem eigentlichen Sinn als Verständigung zwischen Menschen ist der zweite Pfeiler des Lernens auf der Expo 2005. Im Global Village der Expo bieten 50 private Organisationen Informationen über oft verdrängte Themen dieser einen Welt. Umweltschmutz, Landminen, Behinderte, Hunger, AIDS. Sie zeigen, wie sich afrikanische Männer, denen Soldaten die Beine abgeschnitten haben, selbst Beinprothesen bauen können. Wie Kinder in Vietnam sich vor Landminen schützen können. Wie Nahrung eigentlich für alle Menschen reichen könnte, wenn sie gerecht verteilt würde. Die Organisationen zeigen konkret, wie jeder selbst tätig werden kann, um seine Lage zu verbessern und damit ein kleines Stück der bestehenden Welt. Für mich wurde die Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Expo 2005 klar, nachdem ich mich persönlich durch das Chaos hindurchgefressen hatte, nachdem ich Roboter im Einsatz erlebt habe, über umweltschonende Wege gelaufen bin, durch Zukunftsvisionen in grünen Hightech-Pavillons gereist bin und mir im Global Village unmittelbar Betroffene von ihren Alternativen für unser Leben auf dieser einen Erde erzählt haben. Anschaulich, lehrreich, unterhaltsam. Vor allem aber persönlich, vor Ort, live.
Thank you.